Piratenhelden, ein Weserkurier-Podcast. Man kann die Natur mit einer Forke vertreiben, aber sie kommt immer wieder zurück. Ein Zitat des römischen Dichters Horaz. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden. Als Gärtnerin muss ich öfter zur Forke greifen, als mir lieb ist, um nervigen Sauerklee zu bekämpfen. Eingeschleppt mit Pflanzen aus dem Baumarkt aus den Jahren, als ich noch nicht so bewusst gärtnerte. Auch wenn Hummeln ihn ganz gern mögen, verdrängt er mir zu viele andere Pflanzen und breitet sich dank fleißiger Ameisen zu stark aus. Und ich finde ihn auch nicht so schön in den Ritzen und Fugen auf der Terrasse. Da kommt die Ordnungsliebhaberin in mir durch. Dennoch ist es ein Sisyphuskampf. Rupfe ich eine Pflanze aus, kommt sie an anderer Stelle wieder. Wer einen besonders ordentlichen Garten haben möchte, kommt um Arbeit mit der Forke nicht herum. Aber wer denkt, Schotter wäre pflegeleicht, irrt. Dort unliebsame Pflanzen zu entfernen, ist viel mühsamer. Dennoch sind gerade im Vorgarten sogenannte Schottergärten beliebt. Sie gaukeln Ordnung vor. Ich finde Schottergärten, und ich rede nicht von artenreichen Kiesgärten, sondern von diesem dunklen Schotter, grässlich. Sie heizen sich im Sommer zu stark auf, sind trist und bieten keinen Lebensraum. Deshalb sind sie in vielen Gemeinden auch schon verboten. Doch wie kann ich einen schönen Vorgarten gestalten, an dem auch die Nachbarn Freude haben? Diese Frage hat mich zu Jessica Sass-Diekmann geführt. Sie hat in Walle einen winzigen, etwa 10 bis 15 Quadratmeter großen Vorgarten, in dem sie sich gerne auf einen Plausch mit den Nachbarn setzt. Was sie dort genau hegt und pflegt, hat sie mir erzählt. So, ich sitze jetzt in dem kleinen, aber feinen Vorgarten von Jessica Sass-Diekmann und ich bin sehr gespannt, was sie zu erzählen hat. Und Jessica, schön, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist.
Ja, ich freue mich auch.
Prima, ich bin sehr gespannt und jetzt musst du mir aber am Anfang erstmal verraten, was ist denn deine Lieblingspflanze?
Meine Lieblingspflanze, das ist schwierig zu sagen. Es gibt kaum eine, die ich nicht mag. Wo ich kein Fan von bin, sind Rosen, obwohl sie hier sehr reichlich vorhanden sind. Aus Liebe zu meinem Mann. Der ist Rosenliebhaber und ich pflege die dann für ihn. Ja, ich bin gelernte Floristin und wenn man da täglich Tausende von Rosen in der Hand hat, dann wunde Finger und deswegen entsteht da keine Liebe zu. Aber ansonsten mag ich alle Blumen.
Alle Blumen.
Es gibt also kaum was, was ich nicht gut finde.
Außer Rosen.
Außer Rosen.
Das ist interessant, weil du hast uns in deiner E-Mail geschrieben, dass du eine Nachbarschaftsrose hast.
Ja.
Um die sich die Nachbarn auch mit kümmern oder machst du es trotzdem allein?
Ich mache es alleine. Sie heißt Nachbarschaftsrose, weil sie, wie gesagt, von nebenan kommt. Mhm. Sie steht hier vorne, das ist die mit den schönen dunkelroten Blüten. Und wie gesagt, ich wohne in der 7, in der 9 wurde renoviert.
Ah ja.
Und der Besitzer des Hauses mag keine Blumen.
Okay.
Und ich weiß, dass das Ehepaar in der Mitte, er hat ihr die geschenkt.
Oh, wie schön.
Und nun kommt der Nachbar, renoviert hier und macht den ganzen Bauschutt auf diese Pflanze, die noch im Topf war.
Oh nein.
Naja, ich denke, er holt die dann mal lieber raus. Er sagt dann gleich, nee, die gehört ja den Leuten hier. Ich sage, ja, das regel ich schon. Ich kann sehr gut mit den Nachbarn. Naja, dann habe ich ihnen das erklärt, dass ich die da rausgenommen habe. Und dann haben sie gesagt, finden wir gut, dass sie bei dir im Garten steht. Und dann habe ich gesagt, aber das Beste ist, wir würden sie einpflanzen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, das finden wir toll. Und der Frau, der das gehört, die hat ein kleines Kind. Die kommen dann immer rüber und küssen die Rose. Ich glaube, darum geht's ja auch so gut. Der erste Flor ist jetzt schon mal weg.
Ja, aber sie steht noch gut
Sie steht noch gut da. Und sie ist leider auch im Moment gar nicht da. Sie ist, weiß gar nicht mehr genau, wo sie noch herkommt, macht da Urlaub mit der Kleinen. Es ist nur der Vater da. Und ich habe aber schöne Fotos gemacht, dass wenn sie wiederkommt, sehen kann, wie schön das war. Und darum habe ich gedacht, nennen wir sie Nachbarschaftsrose, da hat jeder was von.
Wie schön. Das heißt, deine Nachbarn kommen hier auch ganz gern mal?
Wir sitzen hier auch, trinken was. Wir haben auch schon mal gegrillt und spontan Feste gefeiert. Dann wird das einfach aus dem Garten so ein bisschen auf die Straße verlegt. So ein wildes Grillen und Feiern machen wir dann. Ja. Da haben wir oft schon bis tief in die Nacht hier gesessen. Also das ist schon schon mal was los. Oder auch wenn ich hier sitze, kommt immer jemand und plauscht mit einem oder auch immer. Also es ist immer was los.
Immer was los. Mhm. Das klingt gut. Du hast gesagt, du bist gelernte Floristin.
Ja.
Arbeitest du noch in dem Beruf?
Ich arbeite gar nicht mehr in dem Beruf. Ich arbeite jetzt in der Pflege.
Mhm. Und hast aber trotzdem noch ein Herz für Pflanzen.
Absolut. Auch bei mir in der Wohnung muss immer alles tipptopp sein. Manchmal sieht es da aus wie in einem Blumengeschäft, sagt mein Mann.
Oha. Okay, das heißt, du gehst auch Blumen shoppen.
Ich gehe auch Blumen shoppen auf dem Wochenmarkt, ja.
Ja, wie schön. Und du hast gesagt, du kommst aus einer Gärtner-Dynastie.
Ja, meine Eltern hatten bis zu 5 Filialen in den 50ern. Sag ich mal, 5 Filialen so in den 75 rum.
Mhm.
Und meine Großmutter hat schon Schnittblumen verkauft und war auch überall bekannt. Also wenn ich irgendwo mal hingegangen bin, ich habe bei deiner Großmutter als Kind die Blumen zum Muttertag gekauft. Das hat sie mit dem Preis dann auch nicht so eng gesehen. Und mein Vater war gelernter Gärtner. Meine Mutter, damals nannte man das noch Blumenbinderin. Sie haben beide ihren Meistertitel in Hamburg noch gemacht. Und den Meistertitel von meinem Vater habe ich oben noch hängen. Und ich habe das gelernt, mein Bruder auch noch. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass irgendeiner die Geschäfte übernimmt, hat aber keiner gemacht. Okay. Mein Bruder ist zwar selbstständig in Berlin, aber ich habe gedacht, nee, bist du ständig und selbst. Und meine Eltern sind unterm Tannenbaum immer eingeschlafen, habe ich gedacht. Das will ich für meine Zukunft nicht.
Ja, verständlich.
Ja,
ja. Und so hast du einen anderen Beruf ergriffen. Aber deine Leidenschaft lebst du jetzt in deinem kleinen Vorgarten aus. Kannst du kurz sagen, weißt du, wie groß der ist?
Nee, kann ich gar nicht. Ich kann so furchtbar schlecht schätzen, aber es sind vielleicht... Findest du das nicht ein bisschen viel?
Also ich habe 25 und ja, das ist ja vielleicht 10 bis 15?
Ja, würde ich auch so. 15 Quadratmeter würde ich das mal schätzen.
Ja. Genau, und es ist ja gut voll. Wir sehen hier, glaube ich, einen großen Schmetterlingsflieder oder Flieder.
Genau, Schmetterlingsflieder.
Schmetterlingsflieder, genau. Wir sehen hier eine gerade sehr schön pink blühende Hortensie. Und du hast, glaube ich, einen ganz guten Mix hinbekommen aus etwas größeren Pflanzen und auch kleineren Pflanzen. Ist das Absicht oder ist es gewachsen im Laufe der Zeit?
Teilweise ist es Absicht, teilweise ist es auch gewachsen. Also ein Schmetterlingsbaum, bin immer überrascht, wie groß sie werden können, was natürlich auch ein Risiko birgt, weil das jetzt keine Pflanze ist, die unbedingt groß werden soll. Meistens spalten die sich irgendwo oder sterben, deswegen ist er auch schon zusammengebunden. Er stand erst hinten im Garten, da stand er sehr unglücklich und dann haben wir ihn ja vorne genommen, dass das jetzt so ein Riesenömmel geworden ist. Kann auch sein, dass der in ein paar Jahren hier gar nicht mehr steht, weil er dann eben doch gebrochen ist oder wie auch immer. Das ist also nichts für die Ewigkeit und sowas muss auch wirklich beschnitten werden.
Ja.
Ne? Und es ist jetzt auch schon eine Größe, wo man dann gerade noch rankommt, ne?
Ja,
ohne
genau,
dass ich jetzt eine Leiter brauche.
Ja, das wird ja auch nicht einfacher. So
und es ist natürlich, als ich den damals hier vor bestimmt gut 20 Jahren den gepflanzt habe, war der im Sommer voller Schmetterlinge. Wenn die Leute hier vorbeigingen, ging da eine Wolke hoch. Jetzt kann man froh sein, wenn im Spätsommer da vielleicht 10 Schmetterlinge dran sind.
Ja.
Da kann man schon mal sehen, wie weit das zurückgegangen ist mit Schmetterlingen. Ja. Und jetzt freue ich mich natürlich über jede Hummel, die sich da noch dran labt und all die anderen verschiedenen Bienensorten, die es gibt. Ne?
Ja.
Also das ist schon... Auch dieses Summs, das ist ein schönes Geräusch und ich freue mich über jeden Schmetterling, der dann da mal ein bisschen länger kleben bleibt. Nachher im Herbst kleben sie alle an der Wand, um sich dort noch zu wärmen, bevor es dann zu Ende geht mit so einem Schmetterling.
Oder manche fliegen ja auch weg.
Ja, manche fliegen auch
oder
weg.
Oder überwintern auf dem Schuppen oder so. Das kommt auf die Art
drauf an. Das gibt's auch.
Genau. 20 Jahre, wie lange machst du diesen Vorgarten also schon?
Ich mache den eigentlich schon seit wir hier wohnen. Wir wohnen hier über 30 Jahre. Und da habe ich dann immer irgendwie ein bisschen was gemacht, dass es nachher so eine schöne Oase ist, war gar nicht geplant, ist einfach entstanden.
Einfach entstanden aus der, ach, da kann noch eine Pflanze hin und hier kann noch eine Pflanze hin.
Ja, da kann noch was hin und so. Also er war auch nicht schön, als ich ihn hier übernommen habe. Da waren da so zwei ekelige Koniferen drin, die schon viel zu groß waren und nach nichts aussahen und innen braun waren. Und das war auch sehr schwierig, die rauszubekommen. Mhm. Aber mit der Zeit hat man es dann irgendwann geschafft. Und der Kirschbaum, der war... in der Ecke immer und fühlt sich auch noch sehr wohl, obwohl er innen schon hohl ist.
Okay.
Haben Obstgehölze oft, hat mir ein befreundeter Gärtner gesagt. Also manchmal muss ich dann Gärtner noch zu Rate ziehen.
Ja,
ich kenne ja
Bäume,
genug,
ne?
Weil Floristik und Gärtnerei sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber wie gesagt, das Gärtnerische habe ich von meinem Vater.
Ja, genau. Und das trägst du hier weiter. Mhm. War es dir denn ein Anliegen, den Vorgarten hübsch zu machen?
Also an und für sich war es irgendwie immer ein Anliegen. Ich habe meine Umgebung gerne ästhetisch und wie gesagt, auch bei mir in der Wohnung müssen Pflanzen, Schnittblumen sein. Ich bin auch sehr kreativ, ich male auch. Also meine eigenen Kunstwerke hängen mit an den Wänden. Mhm. Und das ist für mich irgendwie schön. Und ich freue mich einfach über jeden, der stehen bleibt und sagt, oh, ist das schön. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
Genau, es ist definitiv jetzt, wir sind Ende Juni, sehr farbenfroh. Mhm. Und wie zeitaufwendig ist das denn?
Ja, es gibt Phasen, da tue ich da gar nichts drin. Und wenn ich dann einen Rappel kriege, denke ich, ach, ich mache nur die eine kleine Ecke. Aber nein, und dann ist man einen ganzen Sonntagvormittag mit 3, 4, 5 Stunden dann doch im Garten geblieben. Mhm. Das ist dann immer so ein Marathon und dann denke ich, naja, gut, dann hast du erst wieder ein paar Wochen Ruhe, aber theoretisch gibt es immer irgendwas zu zupfeln, zu schneiden. Wenn Rosen nicht regelmäßig abgeschnitten werden, dann nach der Blüte gibt es nur Früchte, es sieht dann nicht mehr schön aus.
Ja, genau. Und ich in so einem kleinen Vorgarten braucht man jetzt, glaube ich, auch nicht gucken, dass man die Früchte stehen lässt für Vögel, weil
nee, also es ist für die Insekten ist das mit den Blüten echt hervorragend und das Beste, mhm, was man machen kann.
Genau, statt Schotter.
Statt Schotter, ja. Ich habe zwar auch Steinbelag drauf, um ein bisschen das in Anführungsstrichen Unkraut einzudämmen. Unkräuter gibt es nicht, sind ja eigentlich nur Pflanzen, die an der falschen Stelle wachsen.
Genau.
Auch diese Pflanzen haben alle lateinische Namen. Also von daher, also um das etwas zu kontrollieren. Mhm. Weil man muss auch immer sehen, dass gewisse Pflanzen wachsen zum Beispiel, obwohl sie zu den edleren Sachen gehören, einfach schneller und überwuchern dann schnell so eine Rose. Und dann leidet die, dann kriegt die nicht genug Licht und wächst komisch. Und daher muss man das immer alles unter Kontrolle halten. Ne? Mhm. Ich habe hier zum Beispiel einen Phlox neben den Rosen. Mhm. Phlox und Rosen passt gut zusammen, aber alles muss geschnitten werden, damit es auch regelmäßig wiederkommt und gut aussieht. Und es muss sich gegenseitig im Zaum halten. Zum Beispiel die Hortensie ist eine, die sehr schnell wächst und riesig wird. Da habe ich jetzt schon die Hälfte von reduziert, weil sonst sind die Rosen platt. Das, die kommen da so schnell nicht gegen an. Genau. Wobei die da ganz hinten mit den kleinen grünen Blättern, heißt Schneeweißchen und Rosenrot, die kann also wie Himbeeren und Brombeeren so richtig lange Ranken machen mit so scharfen, also rasiermesserscharfen Stacheln dran. Mhm. Und das muss auch unter Kontrolle gehalten werden, weil dann wurschelst du nachher 2 Meter weiter und schneidest sie da die Finger auf. Mhm. Also da, das sind Sachen, da muss man eben drauf achten. Und Edelpflanzen, also Edelrosen haben auch immer die Macke, dass sie Wildlinge treiben.
Ja, das kenne ich auch, so wilde Triebe, und, ne? So, das sind so ganz starke, dicke Äste.
Da denke ich, hast du gestern abgeschnitten, schwuppdiwupp, guckst nach 2 Tagen wieder hin, 20 Zentimeter hoch. Mhm. Das ist natürlich das, was man dann auch noch mit eindämmt, weil es dann an der falschen Stelle.
Warum sollte man das mit eindämmen?
Theoretisch braucht man es nicht, aber auch die kriegen irgendwann nachher wieder diese mega mörsigen langen Ranken mit den scharfen Stacheln. Und es nimmt auch immer ein bisschen der Pflanze die Kraft. Mhm. Und es sieht eben einfach nicht schön aus, weil das an der total falschen Stelle sitzt, wie das Unkraut.
Du hast gerade den Phlox erwähnt, der steht neben einer pinken Rose mit so ganz kleinen Blüten.
Genau.
Sehr hübsch, ungefüllte Blüten, also auch wo Insekten gar nicht okay rankommen, also, genau.
Die mit den kleinen Blüten, die pinke heißt Prinz. Da sind schon Staubgefäße drin, da sind schon Insekten dran.
Genau, ja. Da sind Insekten dran. Und der Phlox daneben, das ist eine etwas, die ist schon ein bisschen größer. Die ist, ja, ich würde es als lila Farben beschreiben, glaube ich. Genau, was ist das Besondere am Phlox?
Der Duft. Also und auch die Farb- und Formenvielfalt. Ich hatte da noch, die ist schon abgeblüht, die Staude, einen weißen mit einem lila Streifen. Das sieht also sehr schön aus und ich habe sie gerne auch in der Vase stehen, halten sie sich allerdings nicht so lange. Mhm. Aber sie duften bis zum Schluss wunderbar. Mhm.
Das heißt, du legst auch Wert darauf, dass es hier ein bisschen duftet?
Das finde ich schon schön, wenn es duftet, ja. Also ich habe hier die Moosrose ist jetzt leider eine sehr frühblühende Rose und die heißt, ist eine richtige Moosrose, also nicht das, was man sich so aus dem Blumengeschäft aus den 80ern, gab es ja tonnenweise. Dies ist eine richtige, wenn man die Knospe sieht, denkt man, oh, da ist richtig Moos drauf gewachsen.
Okay, und ich kenne die Moosrose gar nicht.
Blüht sehr zart rosa und hat einen wahnsinnigen Duft. Da hat man auch früher Parfüm draus gemacht.
Aha.
Rosa Centifolia, die gibt es manchmal noch bei Rossmann zu kaufen, die Seife.
Ja.
Genau so riecht diese Rose Aha. auch. Und diese richtige, echte Moosrose zu bekommen, es war auch nicht einfach.
Mhm.
Habe ich mir über Umwege bestellt und dann ist die aus England gekommen.
Oha, aus dem Land der Rosen.
Ne? Ja, schon, die ja, haben ja. da wirklich, ich habe auch da hinten eine grüne Rose stehen, die riecht so ein bisschen würzig.
Mhm.
Und das ist auch eine Rarität. Also wenn, dann habe ich mich dann auch bemüht, was Schönes, also Besonderes an Rosen zu haben. Oder wenn ich dann keinen Namen hatte, habe ich sie einfach selber getauft. Und aber diese Moosrose ist also wirklich toll. Und als ich Lehrling war, gab es eine, die war unbemoost, nannte man auch Moosrose. Und die wurden von den Holländern verkauft. Und da war das packungsweise immer 200 Stück in einer Packung drin.
Mhm.
Der Vorteil an denen war, die hatten nicht so viel Stacheln.
Ah, okay. Das ist natürlich als Floristin sehr gut.
Ja, fand ich das immer sehr gut. Gab's eigentlich nur in Rot und Rosa und in Weiß.
Mhm.
Weiß war ganz selten.
Mhm.
Rot war eigentlich der Klassiker. So ein verwaschenes Rot war das. Und es war so eine runde, knubbelige Blüte. Also ich denke, die Fachleute, die das jetzt vielleicht hören und mein Jahrgang sind, werden wissen, was ich meine.
Ja, also mir sagt es tatsächlich nichts, aber wahrscheinlich habe ich sie mal in einer Floristik gesehen, in einem Blumenladen oder so, schätze ich mal.
Ich kenne sie jetzt eigentlich gar nicht mehr. In den letzten Jahren habe ich das auch nicht mehr gesehen. Das ist praktisch eine Blume aus dem letzten Jahrhundert. Auch mit dem Klassiker Rote Rosen, da gibt es immer, als ich zuletzt in der Floristik gearbeitet habe, hieß sie Grand Prix. Bei meiner Großmutter war das eine ganz andere Sorte. Irgendwann können diese Rosen nicht mehr. Dann werden neue gezüchtet und dann sind die erstmal ein paar Jahrzehnte lang im Handel, bis dann wieder was Neueres gibt, was besser hält, besser gezüchtet, noch dickere Blüten, was man da nicht alles machen kann. Und natürlich die Haltbarkeit ist aber an der Schnittblume immer sehr wichtig.
Genau, dass die nicht nach zwei Tagen die Blätter fallen lässt. Genau. Ich sehe, dass du an einigen deiner Rosen hast du Schildchen angebracht mit den Namen, damit du das noch weißt oder damit alle anderen, die vorbeikommen,
damit alle anderen auch mal gucken können, wie ich sie getauft habe oder wir, wenn sie Fragen haben, genau ansprechen können, was es ist. Manche Schilder sieht man nicht, aber eigentlich ist an jeder Rose ein Schild.
Okay. Wie viele Rosen hast du denn dafür, dass du keine Rosen magst?
Also ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind es bestimmt.
Ja.
8 Sorten.
Und alles unterschiedliche Sorten?
Alles unterschiedliche. Also da ist keine doppelt oder dreifach oder so. Und auch die kleine mehrblütige, die Polyantha-Rose, die habe ich als Mini-Rose bekommen. Dann hat die ja nur so einen 4 cm Durchmesser-Topf.
Mhm.
Das ist ja das, was einem überall so hinterhergeschmissen wird im Supermarkt.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ach, pflanz die da mal einfach in die Ecke, dass das so ein Riesending nach 20 Jahren wird. Da haben wir nicht mit gerechnet.
20 Jahre ist die schon alt?
Ja, 20 Jahre steht die da schon.
Nicht schlecht. Ja, genau, die kenne ich auch. Die kann man so auf den Tisch stellen.
Ja, genau. Halten meistens nicht lange, weil die Leute auch nicht wissen, wie sie so einen kleinen Pott pflegen sollen.
Das ist ja auch
ist
nicht viel
eigentlich auch, denke ich, wird als Wegwerfartikel gezüchtet, aber man kann Glück haben und es wird ein Riesending.
Offensichtlich, sie scheint sich da wohl zu fühlen.
Ja.
Da in dem Topf, ich glaube, ich kann noch etwas sehen. Ist das eine Passionsblume?
Das ist eine Passionsblume.
Ich muss das einmal ganz kurz beschreiben. Das sind so, ich sehe sehr viel Grün, das ist so ein bisschen rankt. Und die Blüten sind ja wirklich sehr außergewöhnlich schön. Die sind ja sehr exotisch. Mit, ist das so leicht gelblich? Lila oder
also
gelblich
es ist eigentlich eher weiß mit lila.
Dann wirkt es jetzt
das
ein bisschen.
Das Gelbliche daran sind die Staubgefäße. Wenn das aufplatzt, dann ist das gelb.
Mhm.
Passionsblume ist eine absolute Lieblingsblume von mir und meinem Mann. Diese ist jetzt bestimmt schon 5 Jahre alt. Wir wissen auch bald gar nicht mehr, wo wir die im Winter lassen sollen. Die kann also nicht draußen bleiben.
Südliche
Ich habe zwar schon Gärten gesehen, wo die denn mit anderen Pflanzen, mit ein bisschen, was weiß ich, mit Wein oder anderen, die auch ihre Blätter behalten, verwachsen sind, dann überleben die das. Die haben sehr schöne, außergewöhnliche Blüten, wo es auch eine entsprechende Passionsgeschichte aus dem christlichen Raum gibt zu diesen Blütensachen. Und die jetzt blühen ein paar, aber wenn man es genau nimmt, hätte man die absolute Blütenpracht meistens erst nachts. Ich habe keine Ahnung, warum nachts. Aber wir denken dann immer komisch, wenn dann morgens alles verblüht ist, müssen sie es in der Nacht, müssen sie offen gewesen sein.
Okay.
Ne?
Weißt du, wo die herkommt?
Die kommt eigentlich auch aus wärmeren Regionen, wo die Nacht eigentlich nicht so lang ist. Aber vielleicht ist es da, dass da sehr viele Insekten mehr unterwegs sind.
Die nachts, abends Futter brauchen sozusagen.
Man kriegt sie einmal im Jahr so 1, 2, 3 Früchte. Die sind aber in der Mitte hohl, weil wahrscheinlich entweder nicht die richtigen Insekten kommen oder das falsch bestäubt ist. Oder man doch... wenn die Mann nicht doch männlich oder weiblich ist. Das müsste ich nochmal nachrecherchieren.
Ach, es gibt...
Es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Da drüben zum Beispiel bei den Nachbarn steht eine Feige. Die sind auch hohl, die Dinger. Die springen hier und hüpfen hier rum wie so Gummibälle. Und knallen, wenn die Autos drüber fahren.
Weil sie dann nicht... weil es geht, der Gegenpart fehlt.
Ja,
dann,
ne? Der Gegenpart fehlt.
Okay, und beschneidest du die?
Ein bisschen im Zaum halten musste ich sie, weil ich sonst zwischen der Passionsblume und der Hortensie nicht mehr zwischenkomme.
Okay,
ich muss da ja mit dem Gartenschlauch rum und zum Gießen und hinten in den Ecken gucken. Und daher müssen beide regelmäßig immer ein bisschen gestutzt werden.
Genau, du hast hier so einen kleinen, also es ist schon noch gepflastert auf der Terrasse, du hast so einen kleinen Weg, auch ein kleines Tischchen zum Gärtnern.
Zum Gärtnern, genau.
Genau, und gießen, wie viel musst du so gießen?
Also ich bin froh, dass ich in den letzten 3 Tagen nicht gießen musste, hat der Regen gemacht. Wobei ich das letzte Mal intensiv trotz Regen Sonntagabend gegossen habe. Letztendlich muss ich bestimmt morgen, wenn es jetzt so weiter bleibt, wieder gießen. Regen ist ein schlechter Gießer, der kommt einfach nicht in die Kübel hier rein.
Ja, das stimmt.
Das ist das Problem an der Sache und daher muss man das dann immer doch nochmal nachgießen. Manchmal schütteln die Leute mit dem Kopf, wenn leichter Sommerregen ist und ich während des Regens gieße. Ich weiß, dass der das nicht schafft. Also wenn das richtig 3, 4 Tage trocken war und es regnet, das läuft an der Oberfläche so wieder runter. Das ist nicht unten angekommen. Der Gartenschlauch kann das halt besser.
Genau, der gießt gezielt. Das ist so. Was ist bei Töpfen, Pflanzen in Töpfen, ist es nicht so einfach.
Ja, und auch bei diesen ins Feld gepflanzten Pflanzen muss man schon richtig draufhalten und sehen, dass das wirklich Umfeld nass ist. Und ich freue mich auch über jede Pfütze, die da entsteht. Dann weiß ich, ja, das sickert da jetzt langsam rein und dann ist gut.
Ja, auf jeden Fall.
Hallo.
Moin. Jetzt kommt sogar die Sonne raus.
Ja, jetzt ist es doch richtig. Wobei richtig es hier Glück natürlich, gehabt. Wenn die Sonne den ganzen Tag scheint, unerträglich heiß ist. In den Mittagsstunden kann man das gar nicht aushalten. Dann habe ich aber ja meinen hinteren Nordgarten noch, da kann man dann schön Nickerchen machen. Und wenn es richtig warm ist, habe ich auch meinen Sonnenschirm, dass man ein bisschen Schatten am Kopf hat. Und dann sammeln sich die Leute hier schon. Wenn die sehen, dass der Schirm da ist, dann denken, ja, jetzt ist auch da oder kommt gleich.
Jetzt geht's los. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man dann hier abends, wenn es tagsüber schön warm war, abends schön sitzen kann, das ist noch gemütlich.
Ja, Restsonne also abends, Samstagabend habe ich hier auch gesessen und einen Fruchtsäcker getrunken. Das war also wirklich herrlich, weil man es dann echt aushalten konnte. Ne? Das war ja dann nachher auch später bei abends bewölkt gewesen, war das wirklich schön hier.
Ja. Und das heißt, du wirst doch oft angesprochen und um Tipps gefragt?
Manche fragen auch nach Tipps oder wie es überhaupt geht. Und ansonsten gibt es eigentlich immer nur Komplimente, dass es immer was Buntes zu sehen gibt, dass es jedes Jahr anders ausschaut. Ich hatte auch vor 15 Jahren viele Jahre lang immer Unmengen an Sonnenblumen. Dann wusste jeder, ja, du musst zum Sonnenblumenhaus. Und wusste jeder schon in der Gegend, wo das hier ist. Im Moment tun die sich schwer, die hier neben uns steht. Ja. Die habe ich auch aus Samen selber gezogen. Und ich bin froh, dass sie diesmal sehr klein ist, sonst muss man da so viel anstäbeln, weil die bei dem Wind dann entweder mit Pott schon umknicken oder so umknicken.
Ja.
Also es gibt immer mal wieder Sachen, wo man denkt, boah, dieses Jahr war es wirklich ein Rosenjahr. Es gibt Jahre, da ist dann nicht so viel. Es gibt immer, es ist immer unterschiedlich, auch mit den Geranien hier, die sind auch schon älter. Letztes Jahr war sie gar nicht so prächtig. Da steckst du nicht drin. Es ist jedes Jahr wieder eine Überraschung, wie deine eingepflanzten Stauden, Rosen oder sonstiges werden, was sie tun oder nicht. Und auch Samenanzucht, ob das klappt oder nicht, da steckst du nicht drin. Es ist jedes Jahr anders.
Das stimmt. Und wie düngst du denn die Topfpflanzen oder auch alle anderen?
Also die werden gedüngt, ja. Also was ich umtopfen kann oder neu zukaufe, topfe ich meistens immer gleich ein bisschen größer und dann kommt da auch schöner Dünger rein, so ein fester Dünger und die fest angepflanzten Sachen, die werden übers Gießwasser mitgedüngt. Das ist aber eigentlich nur so zu Anfang nachher überlasse ich das denen. Also im Anfang des Sommers und Ende des späten Frühjahrs fange ich mit dem Düngen an und dann ist erstmal gut.
Ja,
dann genieße ich das einfach.
was kommt. Und gibt es dann noch eine Pflanze, die du unbedingt noch haben möchtest für diesen Vorgarten?
Kann ich so nicht sagen. Eigentlich habe ich immer, wenn mir was in den Sinn kommt, mit dieses auch umgesetzt. Dieses Jahr habe ich es mit Wicken probiert. Wollte ich erst aus dem Samen ziehen, war zu mühselig, hat nichts gebracht. Habe ich Stauden in der Gärtnerei gekauft. Jetzt sehe ich auch gerade, dass da eine weiß blüht, hinten in der Ecke.
Ah ja, okay.
Da freue ich mich natürlich sehr drüber.
Ja.
Weil aus meiner Kindheit, weiß ich, mein Vater hat fürs Geschäft Pflanzen angebaut im Garten. Das waren Löwenmäulchen und Wicken. Und dann habe ich gedacht, Mensch, mit den Wicken, das probier mal. Ich hatte auch eine Löwenmäulchenstaude gekauft. Die wollte ich hier überhaupt nicht.
Okay.
Es ist natürlich auch immer auf die Sorten, die man dann bekommt.
Ja.
Kommt es auch drauf an. Und dann probiere ich das einfach aus. Wenn es nicht klappt, ist gut. Und ansonsten hast du deine Erfahrung gemacht oder probierst das ein paar Jahre später nochmal wieder. Ich hatte schon einmal ein Jahr sehr erfolgreich Silberlinge.
Was sind Silberlinge?
Silberlinge sind zweijährige Stauden. Die haben erst so schöne lila Blüten und dann haben die nachher so richtig platte Früchte. Und wenn dann die Haut abfällt, dann ist das wie so ein Silbertaler, sieht das aus.
Die kenne ich getrocknet, haben kann auch, das sein?
Genau, die hat man in den 70er Jahren in jeder Bodenvase gehabt. Mit diesen Lampenputzern, die ja jetzt zum Glück unter Naturschutz stehen.
Ja.
Die haben auch so eine biblische Geschichte. Und ich mag auch gerne was Geschichte hat und auch mit Christentum zu tun hat. Ich recherchiere das dann auch sehr gerne. Ich selber habe für mich als, um mir was Gutes zu tun oder auch um geistig fit zu sein, selber ein Fachbuch geschrieben über Floristik.
Ah, okay.
Und da sind alle solche besonderen Geschichten erwähnt. Und da merkt man schon, dass es da bei mir auch keine Lieblingsblume gibt.
Okay.
Was dies ja auch grandios ist, ist Glücksklee. Den habe ich noch von der Silvesterzeit. Letztes Jahr mickerte das hier nur rum. Dieses Jahr sind beide Klees so schön. Mhm. Einer blüht sogar davon. Die kriegen so rosa Blüten. Richtig große Blätter. Also ganz toll dieses Jahr. Und was ich auch unheimlich gerne mag, ist schwarzäugige Susanne. Die hat ein schwarzes Auge und gibt es dann mit dunkelgelb, hellgelb, weiß, rosa, rot gibt's schon. Und die haben wir jedes Jahr hier, weil wir die absolut lieben und ist ein Gedicht.
Das, ich kenne das, meine Mutter, meine Schwester haben die auch gerne, die rankt, ne?
Die rankt, ja.
In so einem Rankgitter.
Ja, da habe ich auch schon mal eine kleine Geschichte zugeschrieben. Wir waren dann verreist, dann hatten wir die dann bei den Nachbarn gelassen und sie sagte, ach, bei mir mäkelte die so rum, bei dir sind die ja immer alle so toll, auch wenn wir sie mal eine Zeit lang in der Wohnung haben, wenn wir sie zum Herbst reinholen und das blüht noch so schön, dann lassen wir es in der Wohnung, um zu sehen, wie es dann vergeht, weil über den Winter kriegst du die schlecht in der Wohnung. Meistens kriegen die dann Mehltau, das ist nicht, schön. Aber irgendwie denkt man immer, erst ist sie dann so, dann blüht sie und wenn man sich dann mal nicht kümmert, dann haben wir immer so das Gefühl, dass sie einem die abgeblühten Blüten so entgegenspucken. Also ich weiß nicht, warum die immer so weit von der Pflanze weg sind. Also irgendwie, und ich habe da mal eine Geschichte zu geschrieben und das ist irgendwie ganz lustig, wenn man das dann dem Namen gibt und in eine Umgebung stellt, wo man merkt, ah, da ist jemand, der unterhält sich mit Pflanzen und die antworten. Irgendwie antwortet sie einem immer. Das ist lustig. Deine Kollegin ist da jetzt ganz nah dran.
Okay. Ach ja, stimmt, jetzt sehe ich es auch, genau. Ja. Ja. Naja, und dann wuchert sie so ein bisschen vor sich hin.
Dann wuchert die so ein bisschen vor sich hin. Das habe ich dann auch schon mal gehabt, dass sie dann hier an meine Red Piano ganz nach oben und wir dann im Herbst gedacht haben, oh Gott, wie trennen wir die beiden bloß wieder? Das muss da ja runter, das geht nicht, aber wir haben es geschafft.
Was meinst du mit Red Piano?
Red Piano ist die einzige Hochstammrose, die ich hier habe. Da siehst du so eine dicke rote Blüte und die haben wir gewonnen auf dem Rosenfest auf dem Heiligen Berg.
Oh ja, das kenne ich auch. Das ist
und da hatte ich mir so einen Hut. Es war einfach nur schlichter weißer Hut. Den habe ich selbst benäht und bearbeitet und da war ein riesiger echter Kranz aus bunten, echten roten, also echten bunten Rosen dran. Mhm. Und dann machte man damals so einen Laufsteg. Die meisten haben ja fertig gekaufte Hüte oder so, da können nicht selber was machen.
Ja.
Also ich bin schon so kreativ, dass ich so einen Hut schon schick kriege.
Okay.
Und wir haben dann den zweiten Preis belegt und da haben die Leute richtig Buh gerufen. Der erste Platz war ein älteres Ehepaar, die einfach nur gekaufte Hüte hatten. Mein Mann hatte dann eine Strohhut, da habe ich ihm auch noch echte Dekorationen dran gemacht. Mhm. Und wir hatten dann den zweiten Platz. Und nachher, als wir unseren Sieg dann abgeholt hatten, die Rose, und der erste Platz wäre nur ein Essen auf dem Heiligen Berg gewesen.
Okay.
Aufgegessen, haben alle gesagt, weißt du was, das ist der bessere Gewinn. Mhm. Da habt ihr ein Leben lang was von.
Genau, ja.
Die war auch vorher erst nur halb so groß. Sie ist also mächtig gewachsen in der Zeit.
Moin.
Moin. Und da sind wir natürlich ganz stolz drauf und hegen und pflegen die auch.
Ja, das glaube ich. Sehr schön. Ja, Jessica, vielen Dank.
Bitte, bitte.
Für die vielen schönen Geschichten
in diesem
können wir zu allem was erzählen. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel auf dieser kleinen, wirklich kleinen Fläche wächst,
ja,
und wie schön bunt und auch ein bisschen wild ist. Und ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte in deinem kleinen, feinen, schönen Vorgarten. Danke. Und vielleicht gucke ich nächstes Jahr nochmal vorbei und gucke, wie es nächstes Jahr aussieht.
Ja.
Dann kannst du mir vielleicht noch eine andere Geschichte erzählen. Siehst du?
Ja, auch von meinem Großvater. Also wir sind breit aufgestellt gewesen, was Natur anbelangt.
Sehr gut, dann machen wir vielleicht nochmal einen Schnack im Vorgarten.
Genau, einen Schnack im Vorgarten, das ist gut.
Danke dir, Jessica.
Bitte,
ein schöner, bunter Vorgarten, in den die Nachbarn gerne auf einen Schnack vorbeischauen. Jessica hat eine kleine Oase in ihrer Straße geschaffen. Und ja, das macht auch Arbeit, aber auch Spaß. Wenn Sie jetzt eine pflegeleichte Staude für den Vorgarten oder allgemein für den Garten suchen, habe ich was für Sie. Mein Gartenhelden, den Storchschnabel. Den Storchschnabel gibt es in vielen Variationen, aber alle haben gemein, dass sie in kurzer Zeit viel Fläche erobern. Ich habe unter anderem die Sorte Tiny Monster und da ist der Name wirklich Programm. In nur wenigen Monaten hat er einen halben Quadratmeter erobert. Nach einem Jahr hat er sich so gut etabliert, dass er gut einen Quadratmeter Fläche bewohnt. Dadurch unterdrückt er andere unerwünschte Pflanzen. Und er hat ab Mai schöne pinke Blüten, die Schwebfliegen und Wildbienen zum Essen einladen. Wer eine kleinere Sorte bevorzugt, dem empfehle ich den Storchschnabel Apfelblüte. Die zarten, rosanen Blüten erinnern tatsächlich an Apfelblüten. Er bleibt kleiner und eignet sich hervorragend als Beeteinfassung. Storchschnabel mag meistens sonnige oder halbschattige Standorte. Es gibt aber auch ein paar Sorten, die den Schatten unter Bäumen bevorzugen. Er ist trockenheitsresistent und wenn man ihn nach der Blüte im Juli zurückschneidet, treibt er neu aus und blüht ein zweites Mal. Manche Sorten bekommen sogar eine schöne Herbstfärbung der Blätter. Ein echter Allrounder, den man sogar in Kübelbepflanzungen integrieren kann. Mit meiner Gartenheldin verabschiede ich mich. Hat Ihnen diese Podcast-Episode gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung auf den Streaming-Plattformen. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. In der nächsten Episode geht es um das Thema Wasser im Garten. Wie kann ich meinen Garten bewässern, ohne Wasser zu verschwenden? Und wie kann ich den Garten gestalten, sodass er möglichst wenig Wasser braucht? Diese Fragen und mehr stelle ich Edgar Röpke. Er hat mich in seinen riesigen Garten in Sagehorn eingeladen, den er seit vielen Jahren mit seiner Frau hegt und pflegt. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge der Gartenhelden reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtnern.